Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland und die Ukraine haben ihre diplomatischen Verstimmungen beigelegt. In einem Telefonat hätten Bundespräsident Steinmeier und sein ukrainischer Amtskollege Selenskyj die Irritationen der Vergangenheit ausgeräumt, teilte Steinmeiers Büro mit. Vertreter der ukrainischen Regierung hatten einen Besuch des Bundespräsidenten in Kiew abgelehnt, mit Verweis auf eine zu russlandfreundliche Politik Steinmeiers als Außenminister. Wegen des Streits hatte Bundeskanzler Scholz von einer eigenen Reise in die Ukraine abgesehen. Matthias Deiß in Berlin. Vor kurzem noch schien die Lage zwischen Berlin und Kiew festgefahren. Wie kommt es jetzt zu dieser Wende?
Ja, wir hören, dass der Bundespräsident ein persönliches Telefonat schon mehrfach angeboten hatte, die ukrainische Seite sich demnach aber lange bitten ließ. Einen konkreten Termin für ein Gespräch gab es erst diesen Dienstag, heißt es uns gegenüber aus dem Bundespräsidialamt. Also nachdem Bundeskanzler Scholz öffentlich gemacht hatte, wie groß und wie nachhaltig sein Ärger über die Ausladung von Frank-Walter Steinmeier war. Mit dem Telefonat heute ist ein schwerwiegender Konflikt nach 3 langen Wochen nun beigelegt. Als erstes will die Präsidentin des Deutschen Bundestags Baas nach Kiew reisen. Sie wird dort Sonntag zum 77. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erwartet. Außenministerin Baerbock wird ihr Anfang der Woche folgen. Ob und wann Olaf Scholz dann reisen wird, ist noch nicht bekannt. Dies mache erst dann Sinn, wenn man auch etwas mitzubringen habe, heißt es hierzu aus Regierungskreisen.
Danke, Matthias Deiß in Berlin. Im Osten und Südosten der Ukraine gehen die russischen Angriffe weiter. Besonders umkämpft ist noch immer das Azow-Stahlwerk in Mariupol. Dort sollen sich neben ukrainischen Soldaten auch etwa 200 Zivilisten aufhalten. Um Fluchtkorridore zu ermöglichen, hatte Russland für heute und die beiden kommenden Tage mehrstündige Feuerpausen angekündigt. Diese wurden nach ukrainischen Angaben bisher aber nicht eingehalten.
Das seit Wochen umkämpfte Azov-Stahlwerk in Mariupol soll wieder unter Beschuss geraten sein, melden die ukrainischen Behörden. Das russische Staatsfernsehen veröffentlichte diese Bilder von Separatisten, die einen Angriff auf das Stahlwerk zeigen sollen. Zuvor hatte das russische Militär einer Feuerpause und einem humanitären Korridor bis Samstag zugestimmt. Präsident Selenskyj appellierte an UN-Generalsekretär Guterres, bei der Evakuierung weiterer Menschen zu helfen. Wir hoffen, noch mehr Menschen aus dem Stahlwerk in Mariupol zu retten. Da befinden sich noch immer Zivilisten, Frauen und Kinder. Um sie zu retten, ist die ukrainische Seite bereit, sich an die Vereinbarungen zu halten. Diese beiden Schwestern konnten aus Mariupol nach Kiew fliehen. Doch ihre Verwandten schafften es bisher nicht. Sie machen sich große Sorgen. Diese Bilder haben sie kurz vor ihrer Flucht mit dem Handy gedreht. Mariupol, wie es heute nicht mehr aussieht. Es tut so weh, diese Fotos anzuschauen, vor allem Bilder, auf denen wir lachen oder Spaß haben. Das ist Selbstmord. Das ertrage ich nicht. Und wenn ich sie angucke, zerspringt mein Herz. Derweil sind in der Region rund um die Industriestadt Kramatorsk im Osten der Ukraine Wohngebiete unter Beschuss geraten. Die russischen Streitkräfte setzten ihre Militäroperation im Osten des Landes fort, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, und belegte dies mit diesen Satellitenbildern. Die New York Times berichtet davon, dass die Ukraine bei der Tötung von russischen Generälen Unterstützung erhalten haben soll durch die amerikanischen Geheimdienste. 12 ranghohe Militärs sollen nach Angaben aus Kiew seit Kriegsbeginn getötet worden sein.
Jetzt zu Markus Preiß in Kiew. Was hören Sie über das Telefonat zwischen Steinmeier und Selenskyj?
Ja, zum einen muss man erstmal sagen, in der Ukraine, auch in den ukrainischen Medien, da spielt das bei weitem nicht die Rolle, die das in Deutschland spielt. Aber politisch merkt man schon, da gibt es ein Aufatmen, dass diese Angelegenheit jetzt endlich geklärt ist. Der Chef der Präsidialverwaltung hat schon am Morgen mitgeteilt, Deutschland sei ein wichtiger Verbündeter und es sei wichtig, dass man auch zeigen würde, vor allen Dingen gegenüber Russland, dass man sich nicht auseinanderdividieren lasse. Präsident Zelensky hat sich ebenfalls geäußert. Er hat gesagt, eine deutsche Führungsrolle sei wichtig, um so wörtlich die russische Aggression zu stoppen. Und er hofft, dass man die Beziehungen jetzt weiter ausbauen könne.
Sie waren ja heute im Land unterwegs, in Gostomel, und haben dort eine Minensucheinheit begleitet. Was haben Sie erlebt?
Ja, vor allen Dingen, dass hier im Boden der Ukraine noch ein wirklich großes Problem schlummert. Also selbst auf einer kleinen Fläche dort wurde sehr viel Munition und auch Minen gefunden. Immer wieder kommt es hier zu Zwischenfällen. In den vergangenen Tagen, gestern alleine, wurden 3 Menschen nur in der Region Kiew hier verletzt durch explodierende Munition. Zum Beispiel ein Traktorfahrer, der einfach sein Feld bestellt hat. Deswegen sieht man, das ist wirklich ein großes Problem für die Ukraine. Und die Behörden rufen auch alle Bürger auf, vor allen Dingen in den Gebieten, wo gekämpft wurde, nicht in Parks zu gehen oder Wälder, einfach weil es eine große Gefahr für Leib und Leben gibt.
Vielen Dank, Markus Preiß. Die Ukraine soll weitere 6,5 Milliarden Euro als humanitäre Hilfe erhalten. Die Gelder wurden auf einer Geberkonferenz in Warschau zugesagt. Zahlreiche Staaten und Unternehmen folgten dabei dem Aufruf der Initiatoren Polen und Schweden. Bundeskanzler Scholz kündigte in einer Videobotschaft zusätzliche 125 Millionen Euro aus Deutschland an. Außerdem startete Ukraines Präsident Zelensky heute eine Crowdfunding-Kampagne. Über eine Internetplattform ruft er zu Spenden für sein Land auf. Deutschland soll möglichst schnell unabhängig von russischen Energielieferungen werden. Deshalb setzt die Bundesregierung in Zukunft auf den Import von Flüssiggas. Dazu wurde heute mit dem Bau eines LNG-Terminals in Wilhelmshaven begonnen. 3 weitere schwimmende Plattformen sollen folgen. Flüssiggas kann auch in weit entfernten Ländern gekauft und mit Spezialschiffen nach Deutschland gebracht werden. An den LNG-Terminals soll es dann für den Verbrauch aufbereitet werden.
Er kam extra aus Berlin angereist. Bundeswirtschaftsminister Habeck war dabei, als der erste Pfahl für den neuen Anleger des schwimmenden LNG-Terminals in Wilhelmshaven in den Grund der Nordsee gerammt wurde. Schon Ende des Jahres sollen hier dauerhaft solche LNG-Terminal-Schiffe liegen, die dann Flüssiggas aus Übersee verarbeiten und ins deutsche Gasnetz pumpen.
Es war ganz schwer, diese Schiffe zu bekommen. Und als wir dann die Chancen gesehen haben, haben wir, das habe ich kurz angedeutet, schon im Januar diese Schiffe angefangen zu optionieren, in Brüssel mit den Reedern gesprochen. Jetzt haben wir 4 von 5 verfügbaren.
Habeck rechnet damit, dass über das erste Terminal fast 10% des in Deutschland benötigten Gases eingespeist werden können. Geplant ist ein weiteres in Wilhelmshaven. Noch 2 Terminals kommen nach Stade und Brunsbüttel. Insgesamt unterstützt der Bund die 4 Anlagen in den kommenden 10 Jahren mit knapp 3 Milliarden Euro. Dass beim Bau der Anleger geschützte Tiere wie der Schweinswal gefährdet werden könnten, kritisieren Deutsche Umwelthilfe und Naturschutzbund Deutschland. Sie fordern den sofortigen Baustopp im ökologisch wertvollen Wattenmeer.
Wir haben es dort mit einer hochsensiblen Flussmündung zu tun, mit entsprechenden Bodensedimenten, die sehr wichtig sind. Und es geht um viel weitere Arten, die dort vorkommen. Und all die werden unseres Wissens nach nicht weiter beachtet.
Die Umweltverbände kritisieren auch, dass sie bei der Planung der Terminals nicht mit einbezogen worden sind.
Nach der deutlichen Zinserhöhung in den USA wächst der Druck auf die Europäische Zentralbank, angesichts der hohen Inflation ebenfalls zu handeln. Direktoriumsmitglied Panetta zeigte sich allerdings zögerlich und rief zur Besonnenheit auf. Eine geldpolitische Straffung könnte das schwächelnde Wirtschaftswachstum weiter bremsen. Die US-Notenbank Fed hatte gestern den Leitzins um 0,5 Prozentpunkt angehoben, so stark wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr.
Wer jetzt bauen will, auf den kommen einige Mehrkosten zu. Die Baustoffe sind viel teurer geworden und in absehbarer Zeit drohen auch noch die Kreditzinsen zu steigen. Denn die Europäische Zentralbank steht unter Druck, auch durch die Zinsentscheidungen der US-Notenbank.
In der Vergangenheit ist das schon so gewesen und das ist heute immer noch so, dass die Geschehnisse in den Vereinigten Staaten häufig das vorwegnehmen, was hier in Europa auch geschieht. Insofern ist dieser deutliche Zinsanstieg in den Vereinigten Staaten auch ein Signal für die Europäische Zentralbank.
In Deutschland ist die Inflation in den vergangenen 2 Jahren auf inzwischen 7,4% gestiegen, weit entfernt vom EZB-Zielwert 2%. Das spüren auch die Verbraucher an der Kasse. Viele Finanzexperten erwarten, dass die EZB auf die steigende Geldentwertung mit Anhebung des Leitzinses reagiert, wie jetzt die US-Währungshüter.
Sie sehen verglichen mit Amerika eine sehr, sehr zögerliche Vorgehensweise, vermutlich auch zu zögerlich, was dafür spricht, dass die Inflation hier im Euroraum noch lange über 2% liegen dürfte.
Der Druck auf die Europäische Zentralbank wird von 2 Seiten weiter zunehmen. Zum einen durch die teils hochverschuldeten Länder des Euroraums, die keine Zinssteigerung wollen, zum anderen aufgrund der hohen Inflation.
Die Bilanzen des Zahlungsdienstleisters Wirecard waren laut einem Gerichtsurteil bereits vor der Insolvenz falsch. Das Landgericht München erklärte die Abschlüsse der Jahre 2017 und 2018 für nichtig. Geklagt hatte der Insolvenzverwalter des ehemaligen DAX-Konzerns. Er könnte nun die damals an Wirecard-Aktionäre ausgezahlten Dividenden zurückfordern. Für beide Jahre zusammen wären das rund 47 Millionen Euro. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Rassismus ist in Deutschland kein Randphänomen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, die erstmals im Auftrag der Bundesregierung durchgeführt wurde. Darin stimmten 90% der Befragten der Aussage zu, dass es hierzulande Rassismus gebe. Immerhin 70% zeigten sich aber auch bereit, diesem entgegenzutreten, beispielsweise durch die Teilnahme an einer Demonstration oder auch durch Widerspruch im Alltag.
Ob bei der Bewerbung für eine Wohnung, im Job oder bei einem schlechten Witz in lockerer Runde. Rassismus in Deutschland ist alltäglich. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie Rassistische Realitäten, an der 5000 Menschen teilnahmen. Rassismus selbst erlebt haben 22% der Befragten. Rassismus wahrgenommen durch eigene Erfahrungen, Beobachtungen oder Schilderungen 65%. Und 90% der Bevölkerung erkennen an, dass es Rassismus in Deutschland gibt.
Rassismus in Deutschland, das gibt es eben nicht nur am Rand der Gesellschaft. Wir müssen uns vielmehr immer wieder bewusst machen, Rassismus gibt es überall, er ist mitten unter uns, ob wir wollen oder nicht.
Auch wenn alle Altersgruppen rassistische Erfahrungen machen, gehen junge Menschen laut Studie anders damit um. Sie geben häufiger an, von Rassismus betroffen zu sein, weil sie
weder für ihre Eltern noch für sich selber bereit sind, als irgendwie normalisierend hinzunehmen.
Die Studie kommt aber auch zu dem Ergebnis, dass knapp die Hälfte der Bevölkerung Rassismusvorwürfe kritisch sieht.
Fast jede zweite Person deutet Kritik an Rassismus als eine gewisse Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Nach der Auftaktstudie soll es nun regelmäßige Befragungen und wissenschaftliche Auswertungen zu Rassismus in Deutschland geben.
Bei einer Schießerei in Duisburg sind gestern Abend 4 Menschen verletzt worden. 15 wurden vorübergehend festgenommen. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul handelte es sich um eine Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern einer Rockergruppe und eines kriminellen Clans. Dabei sollen insgesamt 80 bis 100 Menschen aneinander geraten sein. Es fielen mindestens 19 Schüsse. Über den Auslöser der Gewalt ist noch nichts bekannt. Mitte März hatte Matthias Maurer noch einen mehrstündigen Außeneinsatz an der internationalen Raumstation ISS. Jetzt ist der deutsche ESA-Astronaut wieder auf dem Weg zurück zur Erde. Am Morgen musste er von der neuen Crew Abschied nehmen. Wenig später dockte die Dragon-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ab. Morgen früh soll sie vor Floridas Küste im Meer landen. Maurer war seit einem halben Jahr zusammen mit seinen 3 US-Kollegen im All und hat an vielen Experimenten mitgearbeitet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 6. Mai.
Hoher Luftdruck sorgt verbreitet für recht freundliches Wetter. Im Süden geht es unter Tiefdruckeinfluss und in feuchter Luft wechselhafter zu. Im Süden fällt heute Nacht gebietsweise kräftiger Regen, anfangs zum Teil mit Blitz und Donner, sonst klart es vielerorts auf. Morgen südlich der Donau viele Wolken, hier und da wird es nass, am Nachmittag vor allem an den Alpen auch Gewitter, im übrigen Land recht freundlich, später sind im Norden einzelne Schauer möglich. Im Süden heute Nacht mancherorts um 10, weiter nördlich unter klarem Himmel knapp über 0 Grad. Morgen oft Werte um oder etwas über 20 Grad, deutlich frischer bleibt es im Norden und Südosten. Am Samstag erwartet uns wieder unbeständigeres Wetter, aber am Sonntag wird es wieder freundlicher und zum Start in die neue Woche oft sonnig und teilweise sommerlich warm.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Alina But mit diesen Tagesthemen. Ende der diplomatischen Verstimmung. Wie sehr hat die Beziehung zwischen Deutschland und der Ukraine gelitten? Und Angst vor einer Ausweitung des Krieges, warum sich viele in der Republik Moldau sorgen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.